It's Kelly Clarkson here to talk all things Wayfair, the best place to buy furniture, decor, and anything else you can think of to create a home you absolutely love. Some of y'all might have heard I made the cross-country move from LA to New York last year, and Wayfair has definitely helped me create the feeling of home wherever I am. I love a cozy couch and a comfy living room that feels like our little sanctuary for our family. And I love vases, I love candles, I love anything that kind of makes you feel at home and peaceful. Anyway, something about me is I love options when it comes to making my home more me. I know when I shop with Wayfair, I find options for every style, whether I'm feeling boho or farmhouse, modern, traditional, French country. I can find exactly what I need for my home and more. Everyone loves a good deal. I mean, who does not want free and fast and easy delivery? Come on. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you.
Wayfair, every style, every home.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Wie zufrieden ist Schalke mit dem Start der Fördergenossenschaft? Was passiert auf dem Transfermarkt noch? Wie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiter? Das und vieles mehr haben wir Vorstandschef Matthias Tillmann gefragt in einer Sonderfolge von Inside Schalke.
1904 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Inside Schalke, heute im Wohnzimmer des FC Schalke 04 mit einem ganz besonderen Gast, Schalkes Vorstandschef Matthias Tillmann.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
Den Herrn von mir aus rechts gesehen, den kennt ihr, Andreas Ernst, unseren Schalke-Reporter.
Glück auf.
Und ich heiße Sinan Schad und die 1904, die starten jetzt. Matthias, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ein Tag, nachdem das größte Projekt der letzten Zeiten, so hast du es, glaube ich, immer wieder genannt, an den Start gegangen ist, die Fördergenossenschaft. Und der Start hat gleich so eine erfreuliche Negativnachricht mit sich gebracht, nämlich dass offenbar der Andrang so groß war, dass die Server zwischenzeitlich zusammengebrochen sind, beziehungsweise es sehr lange gedauert hat, bis man seinen Anteil zeichnen konnte.
Ja, du sagst es. Ich würde es trotzdem auch als eine positive Nachricht interpretieren, weil ja, das heißt, das Interesse war groß, war natürlich darauf vorbereitet. Wir haben mit unserem Dienstleister lange vorab darüber gesprochen und das ist ein Dienstleister, der viele Genossenschaften schon begleitet hat oder begleitet. Aber auch darauf waren sie nicht vorbereitet, haben es dann aber schnell in den Griff bekommen. Von daher, ich würde sagen, positiv, dass so viele Leute da sofort Interesse hatten mitzumachen, hat uns natürlich gefreut.
Schalke ist positiv irre, das wissen wir alle. Wir haben im Vorfeld auch unsere User und Userinnen dazu aufgerufen, Fragen an dich zu stellen. Und warum ich jetzt schon darauf zu sprechen komme, eine der meistgestellten Fragen ist, wie lief denn der Start jetzt tatsächlich? Also wie viel ist tatsächlich schon eingenommen worden?
Ja, da muss ich leider noch ein bisschen Geduld bitten. Wir haben gesagt, wir wollen, dass die ersten Zahlen, die erste Wasserstandsmeldung bekannt geben im Rahmen des Heimspiels gegen den FC Nürnberg am Samstag. Das ist auch der große Kickoff für uns. Im Rahmen des Heimspiels wird es ein Sonderprogramm zur Genossenschaft geben. Werden wir die Leute nochmal informieren, abholen und da werden wir dann auch erste Zahlen bekannt geben.
Bist du denn zufrieden mit den Ergebnissen, mit dem Ergebnis bisher? Das war auch eine Frage, die nicht nur wir auf unserem Zettel hatten, sondern die auch die User hatten.
Ja, absolut. Also wir haben, ich habe es glaube ich so formuliert, ich erwarte keinen Raketenstart, sondern wir haben jetzt die Kampagne angelegt auf gut oder knapp 3 Monate bis zum 19.04. Der Start für uns, was ist wichtig für mich, dass das technisch alles sauber funktioniert, so bis auf die ersten ein, zwei Stunden hat es dann auch gut geklappt und bis heute, dass das funktioniert reibungslos. Die Leute kommen durch, können zeichnen, es sind einige, die schon mitgemacht haben. Wir sehen, das Interesse ist nach wie vor da. Von daher für die ersten Tage würde ich sagen, ja, zufrieden, wie es angelaufen ist.
Hast du mit dem Dienstleister nochmal gesprochen? Weil vielleicht ist da ja auch Geld verloren gegangen. Seid ihr da abgesichert oder siehst du das jetzt nicht so schlimm?
Nein, ich glaube, was man gesehen hat, klar, das ist für die, die jetzt ganz am Anfang auf die Plattform wollten oder draufgegangen sind, ist es dann natürlich ärgerlich. Du willst dann zeichnen, bist da drauf, hast dir Zeit genommen und dann machst du es später halt nochmal. Aber nee, alles gut.
Du sagst gerade, die Kampagne läuft bis zum 19. April oder bis in den Frühjahr in etwa rein. Es gab auch den einen oder anderen leisen, zugegeben Unkenruf, dass im Vorfeld jetzt gar nicht so groß für die Genossenschaft geworben worden sei. Also es gab natürlich eine Mail nach der anderen an die Mitglieder, das habe ich schon mitgenommen und wahrgenommen. Und trotzdem, so diese große Kampagne nach außen wurde offenbar vermisst. Kommt das jetzt bis April oder?
Genau, damit haben wir jetzt gestartet und ich meine, da gibt es verschiedene Strategien, wie man sowas machen möchte. Wir haben gesagt, im Vorfeld bis zum Zeichnungsstart wollen wir gucken, dass wir die Leute informieren über verschiedene Veranstaltungen. Wir hatten den ersten Aufschlag ja bei der Mitgliederversammlung und haben seitdem über verschiedene, vor allem interne Formate versucht, erstmal überhaupt den Leuten näher zu bringen, was hat es auf sich mit der Genossenschaft, was wollen wir erreichen, was sind die Ziele, warum machen wir das und die Marketingkampagne. Da haben wir gesagt, die starten wir, wenn es da auch wirklich losgeht. Und dann nehmen wir uns den Zeitraum von 2,5 Monaten. Und da haben wir jetzt viele Aktionen geplant, um dann die Leute auch positiv zu begeistern für das Projekt und zum Zeichnen zu bewegen.
Das ist für dich, du bist das Gesicht dieser Genossenschaft. Du trittst nach außen auf, auch in ganz vielen Interviews und in ganz vielen, auch den Mitgliedern gegenüber. Siehst du das als Chance, als Risiko? Wie ist das für dich persönlich, als Gesicht aufzutreten der ganzen Genossenschaft?
Also ich nehme mich da gar nicht so wichtig. Es geht am Ende auch nicht um mich. Es geht um Schalke. Wir machen dieses Projekt, weil wir glauben, dass das ein wichtiger Schritt sein kann, um Schalke in die Zukunft zu bringen. Es geht um den Verein. Ich bin ehrenamtlicher Vorstand der Genossenschaft. Von daher, ja, natürlicherweise trete ich da auf, dann zusammen auch mit Michael Kaldorf, dem zweiten Vorstand. Aber am Ende des Tages, wenn das erfolgreich ist, dann hilft das dem Verein und deswegen packe ich da viel Energie rein.
Du hast immer gesagt, 50 Millionen Euro wären ein Befreiungsschlag. Ist das realistisch?
Also erstmal allgemein, 50 Millionen Euro ist dann, wenn man jetzt auf die Gesamtfinanzlage von Schalke 04 schaut, wenn man 50 Millionen Eigenkapital einnehmen würde, dann würde sich die Welt hier ändern. Das habe ich immer gesagt und das ist auch so. Mit der Genossenschaft, das ist, wir sprechen jetzt von der Kampagne, 2,5 Monate, danach geht es ja weiter, dass die Genossenschaft besteht und wird weiter bestehen. Von daher unser Ziel oder unsere Mission ist nicht, in diesem Zeitraum 50 Millionen einzusammeln, nur um das ganz klar zu sagen. Aber über den Zeitraum kann man vielleicht dahin kommen, über einen längeren Zeitraum. Und jetzt für die ersten 2,5 Monate haben wir gesagt, unser Ziel ist es, dass wir, oder wir sprechen von Erfolg, wenn wir mindestens einen zweistelligen Millionenbetrag einsammeln. Und da gucken wir jetzt mal, wie die nächsten Tage und Wochen laufen.
Einer, der bekanntermaßen viel Geld hat und viel hätte zeichnen können, wenn er es wollte, ist Clemens Tönnies. Es gab in den letzten Tagen so leichte Verwirrungen, warum sein Name im Zusammenhang mit der Genossenschaft eigentlich wieder aufgetaucht ist und so ein bisschen die Kritik, dass du ihn selber wieder reingebracht hättest. Klär uns doch mal auf, wie ist da der Stand?
Ja, ist ganz einfach. Ich hatte am Jahresanfang ein Interview, da wurde ich aktiv gefragt nach Clemens Tönnies, ob er denn mitmachen würde bei der Genossenschaft. Ich habe im Vorfeld in den letzten Monaten mit allen unseren Partnern und Sponsoren gesprochen, den Austausch gesucht, auch mit Clemens Tönnies. Und da habe ich meine Wahrnehmung aus dem Gespräch wiedergegeben. Und das war, dass er sich das durchaus vorstellen kann. Das ist so, wie ich es, glaube ich, gesagt habe im Interview. Und dann habe ich aber als Reaktion darauf dann Briefe bekommen von Clemens Tönnies, wo er gesagt hat, dass er sich finanziell nicht beteiligen möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt vor Zeichnungsstart, stand da in der Zeitung, ich möchte offen und transparent mit allen Themen umgehen, dass die Leute dann nicht sagen, ich mache mit, weil kann mir zumindest mal mit. Keine Ahnung, ob es Leute gibt, die so denken, aber kann ja sein. Und dann ist es gar nicht so. Und dann wird hinterher gesagt, ja, warum hast du denn nicht vorher gesagt, dass er dann doch letztlich vor Zeichnungsstart gesagt hat, dass er finanziell das Projekt nicht unterstützen möchte. Von daher, aber für mich ist das Thema damit auch durch. Ich fokussiere meine Energie auf die helfen wollen. Das ist wichtig für uns und da gibt es eine Menge von. Und am Ende des Tages hat man Tag auch nur 24 Stunden. Von daher muss man dann gucken, mit wem geht man jetzt in den Austausch, in den Dialog, um zu schauen, wie können wir Schalke nach vorne bringen.
Da gibt es ja einen prominenten ehemaligen Schalker, der sich bei X geäußert hat, dass er vielleicht einen größeren Betrag investieren würde. Hast du schon mit Jens Lehmann gesprochen?
Ich persönlich habe nicht mit Jens Lehmann gesprochen, aber natürlich, wir gehen natürlich auch auf alte Schalker zu, die hier eine große Verbundenheit haben mit dem Verein und nach wie vor auch Interesse haben am Verein. Das gehört genauso dazu und freut uns dann natürlich auch.
Und abgesehen von Clemens Tönnies, wie sieht das mit den anderen Premium-Partnern aus? Einige haben sich ja bei der Mitgliederversammlung schon als Freund dieser Fördergenossenschaft geäußert. Wie ist das jetzt? Also sich vorher zu äußern und dann wirklich mitzumachen, das sind ja zwei verschiedene Sachen vielleicht manchmal. Wie ist da jetzt die Rückmeldung seit dem Start?
Ja, ich meine, Start, wir reden jetzt über zwei Tage. Wir sind in Gesprächen und bisher durchweg positiv, würde ich sagen. Und der ein oder andere wird vielleicht auch als Testimonial auftreten. Lass uns mal überraschen und bis dahin warten wir ab.
Solange wir noch bei dem Themenblock sind, der User, verzeiht mir, wenn ich es falsch ausspreche, aber Lore fragte, wie lange kann sich Schalke 04 die zweite Liga leisten? Also am Ende des Tages will Schalke dieses Geld ja einnehmen, um sich befreien zu können. Wie lange kann sich Schalke die Liga leisten, wenn die Genossenschaft jetzt nicht die erhofften 50 Millionen beispielsweise einbringt?
Ja, ist ein wichtiger Punkt, weil was man nicht verwechseln darf, ist, brauchen wir dieses Geld, um den Status quo zu erhalten? Und da sage ich ganz klar nein. Da haben wir enorm viel getan in den letzten 12, 14 Monaten und auch schon eigentlich seit dem ersten Abstieg nach Corona, um den Verein, ich sage immer, auf ein solides Fundament zu stellen. Und was meine ich damit? Dass wir eben die Kostenstruktur in Einklang bringen mit der aktuellen Realität. Und die aktuelle Realität ist zweite Bundesliga, genauso wie Strukturen im Verein den gesamten Verwaltungsapparat. Das haben wir gemacht. Deswegen glaube ich, dass wir die solide Basis haben. Wir brauchen nicht die Fördergenossenschaft oder die Mittel aus der Fördergenossenschaft, um in der zweiten Liga sozusagen finanziell zu überleben. Worum geht es bei der Fördergenossenschaft? Da geht es darum, die Zukunft wieder zu gestalten. Weil ich glaube, der Verein Schalke 04, so wie wir alle hier sind und sitzen, gehört in die erste Bundesliga. Und das ist das große Ziel. Da müssen wir wieder hinkommen. Das wissen wir alle, im Fußball geht es nicht ohne Geld, das ist so. Und um wettbewerbsfähig zu bleiben und die nötigen Investitionen tätigen zu können, dafür soll dann die Genossenschaft.
Aber ohne so einen externen Faktor, wo nochmal zusätzlich Geld reinkäme, hatten wir, glaube ich, mal mit deiner Kollegin Frau Rühl, haben wir so Pi mal Daumen über den Daumen gepeilt, wären es so etwa 10 Jahre, die Schalke noch bräuchte, um zu gesunden.
Also in 10 Jahren kann viel passieren. Wer weiß, wie sich die Welt bis dahin ändert. Ja, wir wissen, ich kann nicht seriös die nächsten 10 Jahre vorausplanen, was Umsätze angeht. Sei es Sponsoring, sei es Ticketeinnahmen, sei es TV-Gelder. Ja, wir wissen jetzt gerade mal, wie die nächsten 4 Jahre insgesamt für die 36 Bundesligisten laufen. Die Verteilung kennen wir auch noch nicht. Von daher, da sind viele Stellschrauben, die sich ändern können. Ich glaube, das, was wir jetzt vorhersehen können, und das sind meistens, kann man gut, die nächsten 1, 2, 3 Jahre planen, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, da haben wir die Hausaufgaben gemacht und was danach kommt, das würde man dann sehen, aber die Hoffnung ist ja natürlich, dass wir innerhalb der 3 Jahre dann vielleicht auch einen Schritt nach oben machen.
Ja, toll, toll, toll.
Eine Leserfrage war auch, hast du auch gezeichnet?
Natürlich, ja.
Und eine nächste Leserfrage war noch, wieso wird man erst ab 0,4 Anteilen belohnt, mit Ausnahme einer Urkunde? Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben.
Ja, ich meine, das ist... Natürlich, wenn man so ein Projekt aufsetzt, dann guckt man so, das ist, glaube ich, die meistdiskutierte Frage, wie hoch soll ein Anteil sein und ab wann lohnt es sich wie sieht das eigentlich, wie sehen die Economics dahinter aus? Und wir haben gesagt, das Kernprodukt sozusagen sind die 0,4 Anteile, da soll es auch einen richtigen Anreiz für geben. Ich meine, so ein Förderturm, wie wir ihn jetzt geplant haben, mit Tafeln, wo dann der Name eingraviert wird, hat auch nur begrenzt Platz. Und damit wir das machen, da sind Kosten dahinter etc. Deswegen muss man dann schon mit so einer Summe planen. Jetzt haben wir aber gesagt, wir wollen nicht mit einem Anteil so rausgehen, dass der 1.000 Euro kostet, weil das ist viel Geld, das wissen wir natürlich. Und wir wollen eine Bewegung schaffen, wo möglichst viele mitmachen. Deswegen wollten wir den einen Anteil deutlich niedriger setzen, sodass die Leute mit einem Anteil sagen können, ich bin dabei, ich habe geholfen und das ist super. Aber dann den Anreiz nochmal extra zu setzen für 0,4-Anteile.
Du hast vor wenigen Minuten gesagt, du bist angetreten, um die Strukturen auf Schalke auch den Gegebenheiten anzupassen, sprich der zweiten Liga anzupassen, auch die Kostenstrukturen und auch die Personalkostenstrukturen. Bei der Jahreshauptversammlung hat es ja auch viel Kritik gegeben, ehrlicherweise, an der Vereinsführung. Unter anderem ein immer wieder genannter Punkt war der Umgang mit Menschen, mit verdienten Schalkern, der im vergangenen Jahr oft für Schlagzeilen gesorgt hat und nicht immer sehr harmonisch war. Mit ein bisschen Abstand zu dieser Jahreshauptversammlung, wie blickst du darauf zurück? Siehst du irgendwelche Fehler, die du möglicherweise gemacht hast im Umgang? Würdest du heute irgendwas anders machen?
Ich glaube, man kann immer Sachen anders machen. Und was klar ist, wenn man so einen großen Umbruch macht und unangenehme Entscheidungen trifft, die dann auch Menschen betreffen, mit Harmonie ist das schwierig, ehrlicherweise, ja. Und vielleicht ist das auch genau der Fehler, dass in der Vergangenheit zu viel Harmoniebedürfnis da war und deswegen unangenehme Entscheidungen nicht getroffen wurden. Natürlich heißt das nicht, dass man nicht vernünftig mit Menschen umgehen kann. Und das versuche ich, das versuchen alle anderen auch. Das gelingt vielleicht nicht immer zu 100%. Und ich meine, es sind ja dann die gleichen Fälle, die da meist genannt wurden als Beispiel. Natürlich denke ich auch darüber nach, hätte man das irgendwie noch anders machen können, hätte man das anders moderieren können. Das ist ganz natürlich, aber am Ende muss man halt gucken, wenn man sowas macht, da wird es nie Applaus für geben, ja, das ist mir auch klar. Aber ich habe es gemacht mit voller Überzeugung, dass es richtig ist für Schalke 04 und das schon an erster Stelle. Und nicht, dass ich dann da irgendwie als jemand rauskomme, der von allen gemocht wird, weil ja, das geht meistens dann nicht übereinander.
Jetzt hängt natürlich viel in einem Sportverein beziehungsweise alles an den Ergebnissen. Mit Sicherheit auch, wer Schalke unter den ersten dreien, würden wahrscheinlich vielleicht auch mehr Leute zeichnen. Jetzt ist Schalke aktuell nach 18 Spielen so ein bisschen im Niemandsland. 10 Punkte nach oben, 7 Punkte nach unten. Stellt dich das zufrieden oder bist du unzufrieden, wenn du auf die Tabelle guckst gerade?
Also natürlich sind wir nicht zufrieden mit dem Tabellenplatz und den geholten Punkten bis hierher, das ist klar. Zur Wahrheit gehört auch, hätten wir 6, 7 Punkte mehr, dann wäre die Stimmung wahrscheinlich ganz anders und dann wären wir zufrieden, dann wäre man oben dran und ich glaube, es ist nicht so unrealistisch, dass man das hätte holen können. Haben wir aber nicht und natürlich müssen wir uns hinterfragen, okay, warum hat es so lange gedauert, bis wir jetzt einigermaßen stabil geworden sind und damit auch bessere Ergebnisse geholt haben und auch besser Fußball gespielt haben. Das ist ganz klar, weil ja, Fußball, darum dreht sich alles, ja. Und ich glaube, du kannst noch so viel machen. Die Sachen, die ich eben erwähnt habe, die ganze Umstrukturierung, das solide Fundament, von dem ich spreche, ob wir jetzt auf wirtschaftliche Sachen gucken, etc. pp., das interessiert ehrlicherweise niemanden, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Und wenn die Ergebnisse stimmen, dann kannst du da gar keinen Fortschritt machen, dann interessiert es auch keinen. Ja?
Ja, gut, dann kommen wir zum Sport. Da war ja auch das vergangene Jahr durchaus auch wieder so eine Willenbewegung, ne? Marc Wilmots wurde geholt, musste dann wieder gehen, der Trainer wurde gewechselt. Die Idee war anfangs mit 2 Sportdirektoren das ganze Ding irgendwie wieder auf die Erfolgssport zu bringen. Spätestens seit der Jahreshauptversammlung habt ihr als Vorstand und als Aufsichtsrat auch gesagt, wir brauchen doch wieder einen Sportvorstand. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, der Vorstand, Sportvorstand wird vom Aufsichtsrat gesucht, von da der Prozess läuft. Ich bin teilweise auch eingebunden in die Gespräche, aber federführend ist das die Aufgabe des Aufsichtsrats. Und das Gute ist ja, dass wir mit Juri Zeit bekommen haben. Ich glaube, das hat man gemerkt, dass jemand fehlt, der da im Profileistungszentrum mit unterstützt, Trainer, Mannschaft, Staff, alle drumherum, macht es sehr gut, hat uns jetzt auch bis Sommer die Zeit gegeben, von daher ist da kein Druck. Für uns ist wichtig, dass wir die richtige Person finden, dass es passt, weil das, was wir jetzt angestoßen haben in dem Umbruch, den Weg, den wir gehen wollen, da wollen wir natürlich die Person, die dazukommt, dass die dem mitgeht und jetzt nicht reinkommt und sagt, nee, wir machen jetzt alles wieder anders. Sondern ich glaube, wir haben angefangen, etwas aufzubauen braucht Zeit und Geduld, das habe ich im Sommer auch gesagt. Und jetzt so langsam sieht man, dass dieses Startup-Pflänzchen anfängt zu wachsen. Und wir wollen jetzt jemanden, der den Weg weiter mitbegleitet, mitträgt und dabei hilft und nicht sagt, nee, wir fangen jetzt bei Null an. Das ist eine Riesenchance.
Und dieserjenige muss ja auch zu Ben Manga passen, ne? Sonst hast du ja wieder den Umbruch vom Umbruch.
Nicht nur zu Ben Manga, ja, sondern natürlich ist Ben Manga eine wichtige Person bei uns im Sport. Aber da gehören mehrere Personen noch mit dazu. Ich denke, insgesamt in die Struktur reinpassen, zu den handelnden Akteuren und vor allem die Philosophie mitgehen und das Ganze mit weiterentwickeln.
Jetzt sind wir ja quasi unter uns. Du kennst ja ein paar Namen. Der soll, also was immer rauskam, der soll erfahren sein, der Sportvorstand. Der soll nichts kosten. Und ich meine, jetzt sagt Friedi Bobic gestern, oh, er ist frei. Also wenn die Konstellation passt, dann gibt es so Schmadtke ist frei, Assusi ist frei. Das sind alles so erfahren. Also auf die passt das alles. Nimm uns mal mit, komm, ein paar Namen.
Ah, ich kann keine Namen hier nennen natürlich, ja, aber... natürlich, und wenn man anfängt, wo fängt man an, wo hört man auf? Ich meine, dafür gibt es ja genau diesen Prozess. Wie gesagt, ich glaube, es sind gute Gespräche geführt worden. Es sind Leute, die aktuell keinen Verein haben. Es gibt Leute, die aktuell einen Verein haben. Von daher, das muss man auch gucken. Das macht es dann vielleicht ein bisschen komplizierter. Und zur gegebenen Zeit werden wir dann sehen.
Du hattest in einem Interview im Herbst, ich glaube, es war bei der Sportschau, ich bin mir nicht ganz sicher, gesagt, zum Jahresende werden wir einen Sportvorstand, also damals schon gesagt, wir lassen uns Zeit und zum Jahresende werden wir einen Sportvorstand präsentieren. Jetzt sind wir ungefähr Ende Januar. Hat es Gründe, dass es noch keinen gibt, weil der Richtige noch nicht gefunden wurde oder haben die Richtigen alle abgesagt?
Nee, genau, ich glaube, Oktober oder so wird es wahrscheinlich gewesen sein. War der ursprüngliche Zeitplan bis zum Jahresende, die Personal zu füllen. So seitdem, was hat sich geändert? Mit Juri ist jemand reingekommen, das hat super gepasst und deswegen haben wir auch gesagt, mit Juri machen wir nicht nur bis Jahresende, das war der ursprüngliche Plan, sondern glücklicherweise hat Juri gesagt, er ist bereit, es auch bis Saisonende zu machen und da wollen wir jetzt auch keine Unruhe reinbringen und das gibt uns die Zeit, in Ruhe die Entscheidung zu treffen und nicht auf schnell auf verfügbare Kandidaten zuzugeben, sondern wirklich den Kreis auch nochmal zu erweitern. Und deswegen ist das eine bewusste Entscheidung vom Aufsichtsrat gewesen, sich da einfach mehr Zeit zu lassen, weil, nochmal, wir gucken da nicht auf eine Person, die wir für ein, zwei Jahre haben wollen, sondern wir gucken auf das langfristige Projekt, 3, 4, 5 Jahre. Und da ist wichtig, dass wir die richtige Person finden und dass wir, was auf Schalke immer schwierig ist, endlich mal Konstanz reinbekommen, gerade auch bei solchen Personalentscheidungen, weil das natürlich gibt dir einen riesen Hebel nach vorne raus.
Apropos Zeit, die ist abgelaufen, aber ich glaube, wir können vielleicht noch um 1-2 Minütchen verlängern, im Gegensatz zu sonst, weil das Thema Transfers interessiert die Fans natürlich auch. Das Ende des Transferfensters rückt näher und näher. Du hast selber gesagt, vielleicht können wir 1-2 Transfers machen. Kannst du uns da mitnehmen, wie da der aktuelle Stand ist?
Ja, genau. Wir haben ganz klar gesagt, okay, wir brauchen nicht in die Breite gehen. Wir haben einen guten Kader, der gut aufgestellt ist, viel Potenzial. Das heißt, wenn wir etwas machen im Winter, haben wir gesagt, dann soll es eher in der Spitze sein. Jemand, der uns direkt weiterhelfen kann. Das ist natürlich auch klar, dass es im Winter nie so einfach ist, die Spieler zu bekommen. Weil wenn sie performen gerade, dann gibt es wenig Gründe, im Winter zu wechseln. Wenn wir jetzt auf die Verletztenliste gucken, sind da schon 4, 5, 6 Spieler drauf, die auch Startelf spielen könnten. Vor dem Hintergrund ist es durchaus möglich, dass wir da noch was machen in den nächsten Tagen.
Meine letzte Frage ist, wenn wir über Zugänge reden und über Abgänge, reden wir über den Kaderplaner, dann reden wir über Ben Manga, da will ich den Ball, den Zielern gerade gespielt hat, mal zuspielen, mal aufnehmen. Bist du zufrieden mit Ben Mangas Arbeit, ganz allgemein gefragt bisher?
Ja, absolut. Ich glaube, Ben macht genau das, was wir von ihm erwartet haben und was wir im Vorfeld, bevor wir ihn zu Schalke holen konnten, abgestimmt haben. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle, wo ich manchmal finde, dass die Diskussion in die falsche Richtung geht, ist, wenn die Leute nach 3 Monaten sagen, Kaderplanung war falsch und der Perlentaucher hat ein blindes Auge und was da alles gesagt wurde. So funktioniert das ja nicht. Ja? Wir haben Ben geholt mit der klaren Aufgabe, Talente für Schalke zu finden, die noch früher im Zyklus sind, bevor andere Vereine sie finden. Ja, wir sind in der finanziellen Situation, in der wir sind. Das heißt, wir können da nicht konkurrieren und hohe Ablöse zahlen. Wir müssen gucken, dass wir Spieler mit Potenzial holen, die wir selber weiterentwickeln und ausbilden können. Das braucht aber seine Zeit. Das geht nicht innerhalb von 3 Monaten, sondern da redet man über 1-2 Jahre, bevor man dann wirklich sieht, hat er das Potenzial oder hat er es nicht. Und ich glaube, bei einigen sieht man das schon. Und ich denke, dass wir da in den nächsten 1-2 Jahren dann auch rückblickend noch besser verstehen, warum wir Ben Manga geholt haben und warum Ben Manga die Entscheidung getroffen hat, die er bisher getroffen hat.
Prima, vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir lang und kurzfristig viel Glück und viel Erfolg für uns alle, für Schalke, für diesen wahnsinnig geilen Verein, der uns ja alle immer mitnimmt. Danke nochmal.
Super, vielen Dank.
Und danke euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.
»1904 – Inside Schalke« ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
It's Kelly Clarkson here to talk all things Wayfair, the best place to buy furniture, decor, and anything else you can think of to create a home you absolutely love. I know when I shop with Wayfair, I find options for every style, whether I'm feeling boho or farmhouse, modern, traditional, French country. I can find exactly what I need for my home and more. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you.
Wayfair, every style, every home.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday, so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.